NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777, das ist die Telefonnummer für Sie zum Mitreden heute Abend. Am Mikrofon ist Andreas Bormann. Worüber reden wir? Wir reden über den gewählten Bundespräsident. Der ist gewählt. Das war eine Wahl ohne Hindernisse. Der, wie es heißt, mit Abstand beliebteste Politiker bekam eine satte Mehrheit. Und in seiner ersten Rede als gewählter Präsident versuchte er sich bereits mit präsidialen Formulierungen. So sagte er, wir brauchen den Mut zu sagen, was ist und was nicht ist. Wir brauchen den Mut, einander zuzuhören und wir brauchen den Mut zu bewahren, was wir haben. Schließlich endete er mit dem Appell, liebe Landsleute, lasst uns mutig sein. Über diesen Appell wollen wir heute Abend reden und wir fragen, was meint eigentlich Steinmeier Ihrer Meinung nach mit Mut und mit dem Appell, lasst uns mutig sein? Gefällt Ihnen dieser Satz, ist eine Frage an Sie. Und wie hört er sich an in Ihren Ohren? Was meint dieser Satz eigentlich, lasst uns mutig sein? Darüber wollen wir reden und natürlich wollen wir auch darüber reden, kann ein Bundespräsident eigentlich ein Mutmacher sein? Inwieweit ist er Vorbild, inwieweit kann er das Volk ermutigen? Darüber wollen wir reden. 08000 441777.
Er hat sich auf jeden Fall für mich ganz gut dargestellt, sonst wäre er das auch nicht geworden, was er ist. Und ich denke, er ist durchsetzungsfähig. Ja, ein Mensch mit Ausstrahlung muss auch sein. Ich hoffe, das wird.
Menschlich ist mir unsympathisch, das ist im Amt ja relativ egal. Ich halte ihn schon für fähig. Ich halte nicht viel davon, Leute unabhängig von der Qualifikation quasi beliebig in ein neues Amt zu setzen. Das wiederum stößt mir etwas auf. Aber sonst denke ich, kommt es erstmal darauf an, was er als Programm andenkt für seine Amtszeit.
Ich glaube, er ist nicht der schlechteste Kandidat dafür. Er hat ja schon ein bisschen Erfahrungswerte im Politgeschäft. Also ich glaube, Steinmeier kann Deutschland ganz gut präsentieren. Auch der wird den Job schon ganz gut machen.
Also ich sehe ihn viel mehr als einen Kanzler, als einen Bundespräsidenten. Da er ziemlich schwammige Aussagen gemacht hat, auch bezüglich Trump. Da hat er ziemlich schlecht über ihn geredet und jetzt rudert er ein bisschen zurück. Er ist nicht standfest.
Ich denke, dass die kritische Fähigkeit, unangenehm zu sein, abgeht. Nicht, dass er nicht durchsetzungsfähig ist. Da denke ich, der Mann ist hochgradig kompetent. Aber die Fähigkeit, vielleicht auch in schwierigen Fragen, sich gegen eine populäre Meinung zu stellen, ich glaube nicht, dass er darin groß sein wird.
Zumindest ein jüngeres Gesicht. Andere hatten so einen verstaubten Charakter gehabt und ich denke schon, dass er da vielleicht auch andere Sachen anspricht, die jungen Leuten vielleicht auf dem Herzen liegen.
Ich hoffe eigentlich auch, dadurch, dass er eben von der SPD ist, dass er vielleicht doch mehr auf den kleinen Mann hört.
In der Info die Redezeit. Wir reden heute Abend über den gewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und wir reden über seinen Satz, lasst uns mutig sein. Was dieser Satz für Sie womöglich bedeutet oder ist er für Sie nur eine Floskel? Und die Frage natürlich auch, welche Rolle sollte ein Bundespräsident im Land übernehmen? Kann er politisch neutral sein? Sollte er sich politisch einmischen? Über all das wollen wir reden. 08000 441777. Und Silvia Buckel hat erste Stimmen gesammelt und ich bin sicher, Sie haben eine Stimme gehört, der Sie zustimmen und vielleicht auch eine Stimme, wo Sie sagen, na, da bin ich anderer Meinung. Dann rufen Sie uns an. Diskutieren werden heute Abend Gwendolin Jungblut. Guten Abend, Frau Jungblut.
Guten Abend.
Sie sind von der Organisation oder Agentur The Leadership, kümmern sich um Wahlen und haben Steinmeier auf mehreren Wahlkampfreisen begleitet. Dazu können Sie uns nachher mehr erzählen. Ich würde gerne starten mit der Frage, wie verstehen Sie eigentlich den Satz, lasst uns mutig sein?
Ja, in erster Linie natürlich als positiven Appell. Und wir haben ja auch andere Bundespräsidenten erlebt, die Ähnliches oder sagen wir mal auch Appelle ausgerufen haben. Damals Roman Herzog vielleicht mit seiner Ruckrede, bleibt viel noch im Gedächtnis. Mhm. Beziehungsweise natürlich auch jemand wie Richard von Weizsäcker. Das war dann natürlich auch im Laufe der Amtszeit. Das hat Frank-Walter Steinmeier schon ein bisschen vorgezogen. Aber ich glaube, dieser Satz ist sehr vielschichtig zu verstehen. Denn er hat ja auch angefangen mit »Ihr macht mir Mut«. Und das war bezogen auf ein Zitat, das von einer Frau aus dem Maghreb kam, dass sie ihm zugerufen hat in Bezug auf Deutschland. Also erstmal was sehr, sehr Positives. Natürlich vielleicht auch das Besinnen auf sich selbst in diesen ganz, ganz schwierigen Zeiten, die wir vor uns haben. Ich gehe davon aus, dass wir einen relativ harten Bundestagswahlkampf erleben werden, was natürlich jetzt auch durch die Verstärkung, durch den Schulz-Effekt nochmal zu einer besonderen Dramaturgie führt in der Auseinandersetzung, mhm. was wir ja ansatzweise schon seitens CDU, CSU erleben. Und auch da soll es um Gerechtigkeit gehen. Und da werden natürlich auch, sagen wir mal, sicherlich sehr kritische Botschaften zum Tragen kommen. Und wir erleben natürlich auch eine Stärkung der, sagen wir mal, Kräfte rechts außen. Also da ist schon zu befürchten, dass wir in den nächsten Monaten sehr viel an Negativbotschaften erleben werden. Und ich glaube, das ist schon mal so etwas wie ein erster positiver Kontrapunkt.
Sie haben schon den ganzen Katalog aufgefächert, der uns in den nächsten Monaten beschäftigen wird. Wir kommen auf einzelne Punkte gerne zurück. Das Wort Appell ist sicherlich ganz wichtig. Professor Dr. Oskar Niedermeyer ist Politologe und Parteienforscher an der FU in Berlin. Guten Abend, Herr Niedermeyer.
Ja, guten Abend.
Herr Niedermeyer, wie hören Sie den Satz, lasst uns mutig sein?
Ja, ich höre ihn so, dass Herr Steinmeier das aufgreift, was er als langjähriger und jahrzehntelanger Politprofi weiß, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und die Stimmung in der Bevölkerung, wenn man so Umfragen nimmt, die so die allgemeinen Befindlichkeiten der Deutschen sich anschauen, dann haben wir über sehr viele Jahre hinweg noch nie so eine große Unsicherheit in der Bevölkerung und eine Zukunftsangst bei den Bürgerinnen und Bürgern gehabt wie letztes Jahr. Und auf diese Befindlichkeit spielt er, denke ich, an, wenn er sagt, dem muss etwas entgegengesetzt werden. Wir brauchen also jemand, der gerade auch diesen Bürgern wieder Mut macht. Mhm. Und als Bundespräsident ist er natürlich in einer dafür prädestinierten Rolle.
Über das Mutmachen reden wir gleich nochmal. Jörg Seiselberg ist der Dritte heute Abend im Bunde, der mit uns diskutiert. Er ist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Guten Abend, Herr Seiselberg.
Schönen guten Abend.
Herr Seiselberg, wie wurde denn dieser Satz von Journalistenkollegen gehört und aufgenommen?
Ja, ich kann vor allen Dingen sagen, wie ich ihn aufgenommen habe. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen vor dem Hintergrund in der Tat seiner bisherigen Arbeit als Politiker, aber auch als Außenminister. Und da den Blick, den Vergleich habend mit der Situation in Afrika, in Krisengebieten. Und dieser Blick von außen sagt halt, uns geht es hier in Deutschland besser, als es viele glauben. Und diesen Mut hat ja in der Tat angeknüpft an das Zitat einer Frau aus Algerien. Dieser Mut, den Deutschen zu sagen, Mensch, uns geht es eigentlich besser, als hier viele denken. Das ist der eine Hintergrund. Und das andere, was er auch angesprochen hatte, vor zwei Monaten bei seiner Präsentation im Reichstag hat er diesen Satz auch verknüpft mit, wir müssen Mut haben, miteinander zu reden. Er will Ermunterer sein in dieser Hinsicht. Man soll sich also nicht in Echokammern zurückziehen. Eine Anspielung darauf, dass viele ihre Unzufriedenheit mit anderen Unzufriedenen in sozialen Medien diskutieren. Da also sein Ansatz, da müssen wir raus, Dialog hier in der Gesellschaft suchen. Also ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen auch in Richtung Herzog einen Ruckimpuls geben will. Allerdings nicht, wie es Herzog gemacht hat, damals vor allen Dingen Richtung Institutionen, sondern Richtung Bevölkerung.
Da hat uns geschrieben per Mail Thomas Weber aus Göttingen und er schreibt, Lebenssituationen, die Mut erfordern, wird immer etwas vorangestellt sein. Doppelpunkt, nämlich Angst oder erwartete Bedrohung. Herr Niedermeyer, steckt hinter diesem Appell, lasst uns mutig sein, die vermutete Angst und eine vermutete Bedrohung?
Ja, ich denke schon. Zumindest Angstgefühle, die natürlich bei weitem nicht bei allem, aber doch bei einem relativ großen Teil der Bevölkerung vorhanden sind. Das hat viel zu tun mit der Flüchtlingskrise seit dem Herbst 2015, aber das ist nicht alles, bei weitem nicht, sondern das ist ja eingebettet in die Prozesse der Globalisierung, die eben nicht nur zu Gewinnern führen, sondern eben auch zu Verlierern. Und zwar eben nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern auch im gesellschaftspolitischen, kulturellen Sinne. Und dann eben auch zu solchen gesellschaftlichen Bedrohungsängsten führen vor dem Fremden, vor dem Neuen, was auf die Leute zukommt. Sie sorgen sich um die Zukunft ihrer Kinder. Sie wissen nicht mehr, was die nähere Zukunft ihnen selbst bringt. Und in dieser Gemengelage ist es dann schon sinnvoll, für einen Bundespräsidenten dagegen zu steuern. Nur Das Problem natürlich von Frank-Walter Steinmeier in der Beziehung ist eben die Tatsache, dass er als jahrzehntelanger Berufspolitiker eben genau ein Teil jenes politischen, wie man so schön sagt, Establishments darstellt, von dem sich eben ein Teil gerade der Verunsicherten in der Bevölkerung schon abgewandt haben, den sie nicht mehr vertrauen, von dem sie sagen, sie gehen nicht mehr wirklich auf unsere Interessen, auf unsere Sorgen, Nöte und Befürchtungen ein. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade für ihn durchaus eine Herausforderung, diese Rolle sozusagen abzulegen und wirklich mit den Leuten in einen Dialog zu kommen.
Mhm. Wir reden da noch über, weil der Vorgänger, nämlich der Bundespräsident Gauck, hat ja ein sehr starkes Dialogbedürfnis gehabt mit der Bevölkerung, hat es noch immer, ob das womöglich Steinmeier noch lernen muss. Wir reden heute Abend über den Appell von Steinmeier, nämlich den Appell, lasst uns mutig sein, 08000 441777, Till Matthias Jürgens aus Bispingen. Guten Abend, Herr Jürgens.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie haben das Wort.
Also dieser Appell erinnert mich ein bisschen an den Wahlkampf von Willy Brandt. Er hat gesagt, wir müssen mehr Demokratie wagen. Das war ein Aufrütteln der Gesellschaft in einer drohenden oder bereits stattgefundenen Spaltung der Gesellschaft. Und wir müssen mutig sein, bedeutet eigentlich nichts anderes als, wir müssen als Politiker und wir müssen auch als Bürger klare Positionen beziehen, sachlich und faktisch richtige Positionen beziehen, die Ängste beseitigen können und die einer Spaltung der Gesellschaft entgegenstehen können.
Herr Jürgens, Ihr Verdacht, da gibt es eine Ähnlichkeit zwischen wir wollen mehr Demokratie wagen und lasst uns mutig sein, hat mich auch mal veranlasst, das war übrigens die Regierungserklärung von Willy Brandt am 28. Oktober 1969.
Ja.
Und ich lese Ihnen noch einen anderen Satz vor, der könnte fast von Steinmeier stammen. Demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören. So was Ähnliches hat Steinmeier auch in seiner Rede gesagt. Und Willy Brandt hat auch weiterhin gesagt, wir werden aber in diesem Land nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Gwendolin Jungblut, Sie kennen sich ein bisschen aus mit Sprache und Wording von Politikern. Kann es sein, dass man hier ein bisschen geguckt hat, was hat Brandt gesagt, was können wir heute noch benutzen? Ist ein Verdacht, aber wird so gearbeitet?
Selbstverständlich wird so gearbeitet, genauso wie natürlich auch die Amtszeiten vorhergehender Bundespräsidenten miteinander verglichen werden. Und wenn man sich mal überlegt, was war denn eine Zeit des positiven Aufbruchs vor relativ schwieriger Situation und Kulisse, das, was ja gerade in dem Wortbeitrag richtigerweise auch benannt wurde mit Willy Brandt, dann eignet sich das natürlich sehr wohl, da reinzugucken. Wobei ich auch sagen möchte, dass Frank-Walter Steinmeier auch ein paar neue Aspekte mit aufgegriffen hat. Und da finde ich den Satz, den er gesagt hat, auch sehr elementar. Er hat nämlich gesagt, wenn es stimmt, dass in einer globalisierten Welt die Probleme immer komplexer werden, dann können die Lösungen nicht einfacher werden. Also er hat das für meine Begriffe noch mal ein bisschen erweitert und eben neben dem Mutappell oder wir müssen mehr wagen, auch gleichzeitig schon einmal darauf hingewiesen, dass das natürlich kein Hexenwerk ist.
Herr Jürgens, wenn Sie solch einen Appell, wir bleiben ja bei dem Wort, solch einen Appell hören, meinen Sie, das hat eine Wirkung?
Also es hat zumindest die Wirkung im Jahr 69 gehabt, dass die Wahlbeteiligung ganz steil nach oben angestiegen ist. Nämlich auf 91% und im Jahr des Misstrauensvotums 1972 des gescheiterten und der darauf folgenden Wahl haben wir die höchste Wahlbeteiligung gehabt der Nachkriegsgeschichte mit 92 Punkt so und so viel Prozent.
Mhm.
Man kann ja nur hoffen, dass tatsächlich die Politikverdrossenheit abgelöst wird mit einer Politikbeschäftigung angesichts eines Appells. Wir müssen mutig sein, Position zu beziehen. Ich stimme da auch meiner Vorrednerin zu. Ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die im Moment in den letzten Bundestagswahlen, auch Landtagswahlen nicht zur Wahl gegangen sind, durch einen Bundespräsidenten wie Steinmeier ermutigt werden, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Denn jede Stimme ist eine Stimme für eine demokratische Partei, weil sie damit die polarisierenden populistischen Parteien am rechten Rand ins Ausstellt.
Der Unterschied ist nur, dass Willy Brandt natürlich Kanzlerkandidat... Ja, ich rufe Sie gleich, Herr Niedermayer. Ich habe Sie im Kopf. Ich wollte nochmal Herrn Jürgens fragen. Der Unterschied ist aber, dass Willy Brandt natürlich als Kanzlerkandidat bzw. als Bundeskanzler eine Regierungserklärung gehalten hat. Und wir haben es hier mit einem Bundespräsidenten zu tun, Herr Jürgens. Sehen Sie da einen qualitativen Unterschied?
Da ist mit Sicherheit ein qualitativer und auch ein Positionsunterschied. Aber ich wünsche mir schon, dass wir einen Bundespräsidenten bekommen, der im Rahmen seiner präsidialen Möglichkeiten, die ihm von der Verfassung zugewiesen sind, deutlich politischer Position bezieht, als es bisherige Bundespräsidenten getan haben.
Sie sind ja ein Mensch der Vergangenheit, wenn ich das sagen darf, Herr Jürgens. Sie beschäftigen sich mit der Vergangenheit. Ich würde Sie gerne noch mit einem Zitat von Theodor Heuss konfrontieren und Sie fragen, ob Sie es so gerne hätten. Theodor Heuss hat zu seiner Rolle gesagt, die Rolle als staatlich dynamischer Gegenspieler. Ist das das, was Sie sich wünschen?
Theodor Heuss gehört als erster Bundespräsident, hat sicherlich Maßstäbe gesetzt, die dann von weiteren nicht gehalten werden konnten, nicht von allen gehalten werden konnten, aber einen solchen Bundespräsidenten würde ich mir wünschen. Ja. Mhm.
Fangen wir erstmal, Herr Niedermayer, als Politologen. Geht sowas? Kann ein Bundespräsident die Rolle eines staatlich dynamischen Gegenspieler gegen die Regierung einnehmen?
Naja, das würde nicht so ganz dem entsprechen, was er in dem Amt tun soll. Denn er soll ja nicht Gegenspieler der Regierung sein. Er soll die Einheit des Staates verkörpern in seiner Person. Und das bedeutet, er soll unabhängig sein von den anderen Institutionen, insbesondere natürlich von denen, die gerade dran sind in der Regierung, aber kein Gegenspieler. Aber er soll in seiner Art und Weise, wie er politische Probleme anspricht, sich zwar nicht in die Tagespolitik einmischen, aber eben doch zu wichtigen Fragen der Politik auch Stellung nehmen, so wie er sie versteht, und sich auch so ein bisschen dann eben als Anwalt auch der Bürgerinnen und Bürger verstehen. Ich wollte aber mit dem Naja etwas anderes noch sagen, weil da die Wahlbeteiligung angesprochen wurde. Wir haben ja über Jahrzehnte die Diskussion gehabt, als die Wahlbeteiligung gesunken ist, vor allen Dingen bei den Landtagswahlen, aber auch zwischendurch immer wieder bei Bundestagswahlen, wie schlecht das für die Demokratie ist und dass es viel besser wäre, wenn die Wahlbeteiligung höher wäre, wenn sie wieder steigen würde. Diese Diskussion ist jetzt sehr abgeebbt, und zwar aus einem schlichten Grund. Wir haben bei den letzten Landtagswahlen, bei allen letzten Landtagswahlen, eine deutliche Steigerung der Wahlbeteiligung, aber diese deutliche Steigerung ist eben nicht den Parteien zugute gekommen, die auch Herr Jürgens angesprochen hat, sondern in einem ganz hohen Maße der AfD. Mhm. Und insofern ist diese Gleichung nicht so ganz richtig.
Dann. Gut, zurück zur Frage zum Bundespräsidenten. Wir waren an dem Punkt der Überparteilichkeit. Da kommt ein Außenpolitiker, der im Kabinett den Außenminister gestellt hat und wird nun zum überparteilichen Staatsmann. Frau Jungblut, Sie haben Frank-Walter Steinmeier des Öfteren erlebt. Glauben Sie, er kann sich zurückhalten?
Das glaube ich sehr wohl. Das hat er ja teilweise auch in seiner bisherigen Funktion schon getan. Also es sind ja relativ wenige markige Sprüche von ihm bekannt. Einmal abgesehen vom Säbelhasseln im Bezug auf die NATO-Politik.
Oh, der Hassprediger.
Und dann noch der Hassprediger von ihm, genau. Mhm. Aber das sind so die einzigen beiden Sachen, die mir einfallen. Und man sieht ja auch, dass Frank-Walter Steinmeier durchaus Renommee genießt über die Parteikreise hinaus. Er ist einer der beliebtesten Politiker des Landes. Und das ist schon mal keine ganz, ganz schlechte Voraussetzung. Natürlich wird es interessant sein zu erleben, wie er sein Amt versteht. Versteht er es weiterhin außenpolitisch? Versteht er es tatsächlich innenpolitisch? Gibt es eine interessante Kombination aus beidem? Aber ich glaube schon, dass da auch in seinem Umfeld sehr, sehr stark überlegt wird, wie man das schaffen kann, durchaus eine politische Instanz zu sein, aber eben auch nicht über das hinauszugehen, was eben das Staatsoberhaupt verkörpern sollte, nämlich vor allem die Einheit des Staates und das Ganze angelegt auf geistig-moralische Wirkung. Aber die Parteizugehörigkeit, um es noch ganz kurz anzusprechen, beziehungsweise das Dasein als Parteimann widerspricht dem Ganzen nicht. Und Frank-Walter Steinmeier ist ja nicht der Erste, der Bundespräsident wird mit einer politischen Vita.
Mhm. Widerspricht dem nicht, ein Parteimitglied zu sein? Vielleicht regt Sie das an oder sogar auf? Dann rufen Sie uns an 08000 441777. Wir reden über den neuen Bundespräsidenten und wir reden auch über den Appell, lasst uns mutig sein. Er ist beliebt, das wissen wir. Er ist der beliebteste Politiker nach dem Ranking in diesem Land. Die Frage, Jörg Seiselberg, wer beliebt ist, will beliebt bleiben. Ist das so eine Art Wattebaustein, mit dem sich der Bundespräsident umgibt, weil ich möchte ja beliebt bleiben? Oder anders gefragt, muss sich ein Bundespräsident nicht auch mal unbeliebt machen?
Ja, das weiß ich nicht, ob das ein Bestreben eines Politikers ist, auch wenn er jetzt Bundespräsident ist, sich auch mal unbeliebt zu machen. Er muss sicherlich auch mal gegen den Strich bürsten. Grundsätzlich glaube ich, dass Frank-Walter Steinmeier sicherlich in diese Rolle reinwachsen muss. Er ist ein erfolgreicher Außenpolitiker gewesen. Er muss jetzt innenpolitisch sich profilieren. Er hat ja, finde ich interessanterweise, Gustav Heinemann als ein Vorbild genannt. Ein Bundespräsident, der jetzt auch nicht mit großen Reden aufgefallen ist. Es ist ja etwas, womit ein Bundespräsident etwas bewegen kann mit Reden. Und das zählt, muss man ganz offen sagen, nicht zu den Stärken von Frank-Walter Steinmeier. Und hier zu sagen, ich suche vielleicht einen ganz anderen Stil, um als Bundespräsident im Land zu wirken. Von Gustav Heinemann habe ich das Bild im Kopf, wo er im Garten der Villa Hahn am Eimerschmidt damals steht und mit der Bierflasche im Hand. So sehe ich auch Frank-Walter Steinmeier, und alle, die ihn lange kennen, die bestätigen auch, dass er das halt kann. Ja, dass er immer einer geblieben ist, obwohl er jetzt eine lange politische Vita hinter sich hatte, immer einer gewesen ist, der auf Augenhöhe mit Leuten kommunizieren kann, aus ganz unterschiedlichen sozialen Sphären. Eine Stärke, die er hat, ich glaube, die kann er in seinem neuen Amt hervorragend einbringen.
Ich will noch mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, Herr Niedermeyer. Wenn jemand sehr beliebt ist, das weiß auch Frank-Walter Steinmeier, kann er in dieser Rolle als Bundespräsident diesen Beliebtheitsstatus behalten?
Ja, diese Rolle ist ja durchaus dazu geeignet, den Beliebtheitsstatus zu erhalten, weil er sich ja nicht in die parteipolitischen Niederungen begeben muss, weil er sich nicht in den Wettbewerb begeben muss. Das hat man ja auch sehr deutlich gesehen, als er vom Außenminister damals zum Kanzlerkandidaten der SPD geworden ist. Als Außenminister hatte er ja auch eine Rolle in der Bevölkerung. Außenminister sind, sehen wir jetzt mal von Herrn Westerwelle ab, immer beliebt bei den Leuten, weil sie eben Deutschland als Ganzes im Ausland vertreten, auch weil sie natürlich oft in den Medien sind, das ist auch klar, aber weil sie eben über den Parteien gedacht werden von der Bevölkerung und nicht eben als Parteipolitiker gesehen werden, sondern als Interessenvertretung Deutschlands. Und das ist eine ähnliche Rolle. Und als er dann zum Wahlkämpfer wurde und in den parteipolitischen Wettbewerb runter musste, sozusagen, da haben seine Beliebtheitswerte ganz schnell ganz andere Werte angenommen. Mhm. Er ist deutlich runtergegangen. Und diese neue Rolle jetzt als Bundespräsident erlaubt ihm, denke ich, da oben zu bleiben, wenn er sie sinnvoll ausfüllt.
Aber wenn er den Satz sagt, wir müssen mutig sein oder mutig ist, sagen, was ist und sagen, was nicht ist, egal ob ist oder was nicht ist, mit einer dieser beiden Varianten macht man sich ja nicht unbedingt beliebt, oder meinte er gar nicht sich selber, Herr Niedermeyer?
Ich glaube schon, dass er auch sich selbst gemeint hat, aber auch diesen Satz auch generell verstanden haben wollte, dass man eben als Politiker, und das gilt dann eben nicht nur für ihn, auch der Bevölkerung reinen Wein einschenken sollte. Und die Entwicklungen und die Fakten ungeschminkt darstellen sollte. Und das bedeutet natürlich auch, dass er sich nicht nur Freunde machen wird, wenn er das tut. Das ist ganz klar. Aber es ist immer noch einfach von seiner Rolle her etwas anderes, ob er SPD-Wahlkämpfer ist oder ob er Bundespräsident ist. Und das wird sich zeigen jetzt in den nächsten Monaten.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Unsere Telefonnummer ist 08000 441777. Und Sie haben es gehört, wir reden über den neuen Bundespräsidenten, wir reden über Mut und wir reden über die Rolle des Bundespräsidenten, welche er denn einnehmen soll. Vielleicht haben Sie dazu eine Idee oder eine ganz andere Idee, als Sie es bisher erlebt haben. 08000 441777. Michael Recher aus Lüneburg. Guten Abend, Herr Recher.
Ja, guten Abend, Herr Baumann, und guten Abend in die Runde. Ja, ich rufe heute an, weil ich ehrlicherweise sagen muss, ich finde, also ich respektiere unseren Bundespräsidenten, ich respektiere Herrn Frank-Walter Steinmeier auch wegen seiner politischen Arbeit bisher. Also er ist Beamter, sehr erfahren, und ich mag seine ruhige Art und finde aber, dass er jetzt mit diesem ja so blumigen vom Mut reden, hat er eigentlich einen enttäuschenden Start hingelegt für mich, weil was soll das? Also was will er uns sagen? Und für mich ist das eher ein Nachweis, dass er momentan noch in so einer ja, parteipolitischen Blase, würde ich sagen, schwebt, beziehungsweise dass er halt eben, er kommt aus einer Beamtenpartei, ist Jahrzehnte Beamter gewesen, dass er jetzt der Bevölkerung etwas sagen will, um an die Probleme auch heranzugehen. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man sagt, wir wollen auch unangenehme Themen diskutieren, offen diskutieren, nicht nur, weil jemand in einer bestimmten Partei ist, gar nicht mehr mit ihm sprechen wollen und solche Dinge. Das finde ich richtig, aber ich weiß wirklich nicht in seiner Antrittsrede, was er mir damit sagen will. Und er muss konkret werden. Und ich möchte ein Beispiel geben. Was soll ich jetzt mit seiner Aussage anfangen, dass wir Bürger Mut beweisen sollen, wenn ich die Situation an den Grundschulen seit Jahren als immer dramatischer sehe? Die Themen Inklusion, die Themen Sprachförderung und so weiter, die Erziehungsprobleme, die wir Elterngeneration einbringen, ja, so. Und es werden am Ende, die Lehrer in Frankfurt haben jetzt 82 Grundschulen, haben einen Brandbrief geschrieben, ja, dass sie wirklich ihre Schüler überhaupt nicht mehr in den Regelklassen beschulen können. Was soll da die Aussage, wir sollen Mut beweisen? Ich verstehe das nicht. Und wenn er damit meint, ganz kurz vielleicht das nur, wenn er damit meint und sich dahin entwickelt als Bundespräsident, dass er sagt, wir müssen auch den Mut beweisen, zum Beispiel ein Inklusionsgesetz, was erst vor 2 Jahren in Kraft getreten ist, zurückzunehmen, weil letztlich nur die Förderschulen abgebaut werden, da bin ich Herr Frank-Walter Steinmeiers größter Unterstützer. Ja. Ja? Also das wird zumindest auch so hart dann auch entscheiden. Ja?
Ist das denn, Herr Recher, aus Ihrer Perspektive die Aufgabe eines Bundespräsidenten, sich in das Detail der Bildungspolitik so weit einzumischen? Ist das Ihr Verständnis von Bundespräsidenten?
Eigentlich nicht, aber er hat ja seine Rede gehalten mit Mut. Also deshalb sagte ich eben, er redet blumig von Mut. Ja?
Ja.
Und das verstehe ich nicht, weil normalerweise hat Mut, also wenn jemand zu Mut appelliert, kommt als nächstes die Leidensfähigkeit. Ja? Also das ist so die Blut- und Schweißrede von Churchill. Ja? So, das gehört zusammen. Und deshalb er ist jetzt so gestartet, er redet auch immer vom Zusammenhalt, ja? Und jeder muss jetzt mitmachen, und gleichzeitig sagt unsere lokale Bundestagsabgeordnete, das haben ja nicht alle stehende Ovationen, ne, nach seiner Wahl ihm gegenüber bekundet, und die AfD sei nicht aufgestanden, und ein Bekannter von mir hat gesagt, ja, auch die Linkspartei ist nicht aufgestanden, und plötzlich kommen solche, wissen Sie, es wird so überhöht, ja? Es wird plötzlich so viel Moral und so viel Impetus reingebracht, wo ich denke, die Probleme sind da, das die wir haben, ja. Wir müssen nur dran arbeiten, aber konkret.
Ich würde gerne das Blumige, was Sie kritisieren, Herr Recher, mal Gwendolyn Jungblut fragen. Sie haben das ja zu Beginn der Sendung gesagt, dass Sie diese Aussage als vielschichtig verstehen. Das ist ja, wenn man so will, das Gegenteil von blumig. Was würden Sie denn Herrn Recher erwidern, wenn er sagt, dieser Satz ist eigentlich nur blumig und sagt nichts?
Also wenn man diesen Satz losgelöst sieht, dann kann man vielleicht darauf kommen, indem man sagt, da fehlt so ein bisschen Konkretisierung. Andererseits hat er ja in seiner Rede auch vom Kitt der Gesellschaft gesprochen, auch von bröckelnden Rändern. Also zumindest in der kurzen Rede vermuten lassen, dass da ein gewisses Problembewusstsein ist. Und er hat ja auch gesagt, eben man muss sagen, was ist. Und Herr Recher hat ja gerade etwas angesprochen, was in seinem Lebensbereich offensichtlich von tragender Bedeutung ist. Aber die Lebenswelten oder Lebenswirklichkeiten sind natürlich stark unterschiedlich. Ja? Das ist vielleicht für viele andere auch ein Problem. Andere haben wiederum andere in der Arbeitswelt, im reellen Umfeld, ja? Machen sich Sorgen um Alterssicherung, was auch immer. So, und ich glaube, es ist schwierig, in so einer Antrittsrede eine Fülle von Lebenswelten anzusprechen, ohne Gefahr zu laufen, dass man etwas vergisst. Und das ist, ich glaube, so ein bisschen der Grund, einmal für diesen blumigen Einstieg, um möglichst viele mitzunehmen, um das Gefühl zu vermitteln, ich kann mich auf eine Fülle von Problemen einstellen. Aber klar, die Beweisführung, ob das tatsächlich geht, die kommt in den Tag in den kommenden 5 Jahren. Und da muss man eben sehen, was sich tatsächlich als tragendes Motiv von Frank-Walter Steinmeiers Amtszeit herausstellt.
Frau Jungwild, ganz kurz, Sie sind ja auch Pressesprecherin von verschiedenen Bundestags- und Landtagsabgeordneten gewesen. Ist so ein Satz, lasst uns mutig sein, ich sage es mal ganz schlicht, auch ein ganz knackiges Etikett?
Selbstverständlich, klar. Ja, vor allem, es ist eben nach vorne gerichtet. Es ist das nicht ich, sondern wir. Aber das erfordert natürlich auch, dass es in den Folgejahren mit Substanz gefüllt wird. Also gar keine Frage. Mhm. Aber erstmal, ne, ich bleibe wieder beim Appell. Das ist auch eine häufige Empfehlung, dass man eben sagt, man braucht irgendwie da so eine gewisse positive Sprache. Nicht, weil man alles andere vergisst, was negativ ist. Nicht, weil man die Probleme nicht sehen will. Aber es geht doch letzten Endes darum, zu Lösungen zu kommen. Mhm. Und da ist Mut natürlich ein ganz zentrales Element und ein ganz tragender Begriff. Und vielleicht auch etwas, was ihn so ein bisschen von den Vorgängern unterscheidet, die wiederum eben andere Leitmotive ins Spiel gebracht haben.
Sie würden also als Beraterin sagen, der Satz ist gut gewählt, weil da wird man sich lange dran erinnern und wem wird man immer mit Frank-Walter Steinmeier verbinden?
Man muss sehen, wie sich seine Amtszeit so ein bisschen ausgestaltet. Ne? Also ob das tatsächlich das tragende Motiv bleiben wird, das wissen wir nicht. Mhm. Das kommt auf die nächsten Jahre an. Da hat ja auch zum Beispiel jemand wie Joachim Gauck eine ganz besondere Wendung gemacht. Da dachte man, das Leitmotiv wird die Freiheit sein. Stattdessen war es auch jemand, der bestimmte Staatsführer deutlich kritisiert hat, der vom dunklen Deutschland und vom hellen Deutschland gesprochen hat, für den hinterher viele gesagt haben, der verkörpert Barmherzigkeit, was zu jemandem, der einen kirchlichen Hintergrund hat, vielleicht auch passt. Aber das sind nicht alles Dinge, die am Anfang sichtbar waren. Die Frage ist eben, wird es dieser Satz sein, an den man sich erinnert? Werden es andere Dinge sein, an die man sich erinnert, oder stimmt am Ende das Zusammenspiel? Aber das ist tatsächlich hypothetisch.
0800 441777. Mischen Sie sich gerne ein zu der Frage des neuen Bundespräsidenten und der Frage nach mehr Mut. Martin Lejeun aus Berlin. Guten Abend, Herr Lejeun.
Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie mich live aus Berlin zuschalten.
Gerne doch. Nun dürfen Sie auch was sagen.
Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass viele Titelseiten am Montag den neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als Mutpräsident etc. bezeichnet haben, ob jetzt die BZ bei uns oder andere Medien. Wenn Herr Steinmeier wirklich den Mut haben sollte, der ihm attestiert wird von den Medien, dann fände ich es angemessen, wenn er sich bei Murat Kurnaz entschuldigen würde, den Bremer Bürger, der über 4 Jahre in Guantanamo verbrachte, dort auch gefoltert wurde, seinen Angaben nach auch unter der Anwesenheit von Beamten des Bundeskriminalamts BKA, während Frank-Walter Steinmeier Präsident des Bundeskanzleramts war. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Herr Steinmeier als Bundespräsident auf Murat Kurnaz nochmal zugehen würde und sich bei ihm entschuldigen würde, so wie sich das auch Murat Kurnaz von ihm wünscht.
Was bewegt Sie, Herr Lejeun, für Herrn Kurnaz hier einzutreten?
Also ich bin selber Moslem, Alhamdulillah, und Murat Kurnaz ist ein Glaubensbruder von mir und wir Muslime halten zusammen. Und wenn einem Muslim Unrecht geschieht, dann versuchen wir ihm auch zu helfen. Und da Murat Kurnaz von sich aus den Wunsch geäußert hat, dass er gerne eine Entschuldigung hätte von Frank-Walter Steinmeier, unterstütze ich dieses Anliegen von Murat Kurnaz.
Den Gedanken, Herr Lejeun, dass das vielleicht ein zu kleinteiliges Anliegen ist für einen Bundespräsidenten. Ist Ihnen der mal gekommen?
Ganz im Gegenteil. Das wäre eine große menschliche Geste, wenn Herr Steinmeier das tun würde. Und das Thema Folter ist ja ein ganz virulentes.
Jetzt machen wir ein großes Fass auf. Ich frage mal den Politologen Oskar Niedermayer, das ist ja ein Bedürfnis, wenn man so will, der Bundespräsident soll sehr menschlicher, fast eine individuelle Beziehung klären, hingehen und sich entschuldigen. Ist das eine zu hohe Erwartung, wenn wir über Volksnähe sprechen?
Also ich will zu diesem spezifischen Fall und dem spezifischen Hörer eigentlich nichts sagen, aus Gründen, die ich nicht unbedingt hier jetzt verdeutlichen will. Aber ganz generell ist es so, dass ein Bundespräsident natürlich neben seinen Repräsentationsaufgaben, die er wahrnehmen, wohl auch eben den Dialog mit der Bevölkerung suchen muss. Ob das jetzt mit einem Einzelnen so viel Sinn macht, ist dahingestellt. Aber er muss, und er macht es normalerweise in seiner Amtsführung so, dass er mit den gesellschaftlichen Institutionen, mit den Gruppen, mit den Verbänden und so weiter Kontakt herstellt, sie einlädt in seinen Amtssitz und dort sich eben die unterschiedlichen Interessenssphären der Gesellschaft anhört. Und Herr Steinmeier hat da schon eine ganz spezifische Gruppe sich ausgesucht, die er sehr stark ansprechen will. Das haben wir bisher hier noch gar nicht diskutiert. Das ist nämlich die Jugend. Und er will ja, so wie ich ihn verstanden habe, durchaus, und da gebe ich ja durchaus Herrn Seiselberg recht, ihm ist nicht die Gabe gegeben, der wirklich großen Rede, die mitreißend wäre, die die Leute aufrütteln würde. Ich glaube, ein so guter Redner ist er nicht. Ob er sich das noch wirklich antrainieren kann, weiß ich nicht. Er will andere Formen des Dialogs ausprobieren. Mhm. Und gerade mit der Jugend in Kontakt kommen durch neue Formen, die normalerweise die Bundespräsidenten vor ihm nicht gemacht haben. Da bin ich mal durchaus gespannt, was er sich da überlegt hat und wie er da auf die Jugend zugehen will und mit ihr in Dialog kommen will.
Heißt das, wir haben jetzt auch einen twitternden Bundespräsidenten?
Wäre ja mal was Neues.
Okay.
Er hat ja schon gesagt, lieber reden statt twittern.
Okay, aber wir können ja dann die Facebook-Seite von Herrn Steinmeier suchen. Jörg Seiselberg, Spaß beiseite. Gibt es irgendjemanden in Berlin, zurzeit in der Regierung, vielleicht auch in der Opposition, nein, nicht in der Opposition, sondern in der CDU, CSU, die sagen, dieser Steinmeier, das ist eigentlich unglücklich, dass der jetzt der Präsident ist, der kann uns irgendwie ein bisschen die Suppe versalzen.
Ich würde mal sagen, die 103 Wahlmänner und Wahlfrauen, die am Sonntag sich enthalten haben, könnten zu diesen Unionsabgeordneten zählen. Es gibt in der Tat in der Unionsfraktion diverse, die nur mit der Faust in der Tasche für Frank-Walter Steinmeier gestimmt haben. Nicht, weil sie ihn persönlich für nicht fähig halten, sondern weil sie sich nach wie vor darüber ärgern, dass die Union die mit Abstand größte Gruppe in der Bundesversammlung stellte und Angela Merkel nicht in der Lage war, einen Kandidaten aus diesen Reihen zu präsentieren. Das ist etwas, was viele in der Unionsfraktion wurmt. Trotzdem gibt es eine hohe Wertschätzung für Frank-Walter Steinmeier quer durch alle Fraktionen.
Ist denn da was dran, dass die politische Positionierung des Bundespräsidenten, Herr Niedermeier, womöglich etwas mit dem Ausgang der künftigen Bundestagswahl zu tun haben könnte?
Naja, die Auswahl, der Auswahlprozess eines Bundespräsidenten hat immer natürlich Implikationen politischer Art, die über dieses Amt und die Auswahl für dieses Amt hinausgehen. Und wenn die Wahl des Bundespräsidenten in relativer Nähe zur nächsten Bundestagswahl ist, dann werden diese Implikationen größer und vor allen Dingen sind sie dann in Richtung möglicher Koalitionen nach der Bundestagswahl. Und das war ja auch durchaus im Gespräch bei diesem Auswahlprozess. Findet man einen Menschen, der als Signal dienen könnte für eine mögliche rot-rot-grüne Koalition? Findet man jemand, der als Signal dienen könnte, wie es ja Frau Merkel wohl gewollt hat, für eine schwarz-grüne Koalition, sonst hätte sie ja Herrn Kretschmann nicht ins Spiel gebracht oder auch Frau Birtler. Diese Überlegungen werden immer angestellt, weil die Auswahl eines Bundespräsidenten natürlich ein auch parteipolitisch gesteuerter Prozess ist. Aber dieser Prozess, der hier jetzt stattgefunden hat, der ist meiner Meinung nach dafür jetzt nicht geeignet, denn Herr Steinmeier, wie es ja auch schon richtig gesagt wurde, ist gewählt worden von einer breiten Mehrheit aus Union und SPD. Die FDP hat sich ja dann auch noch dazu gesellt. Nicht, weil alle Herrn Steinmeier wollten, sondern weil es die Union letztendlich nicht fertig gebracht hat, aus ihren Reihen jemand in den Ring zu stellen, der solche Chancen gehabt hätte. Und insofern ist er auch jetzt kein Vorbote einer weiteren großen Koalition oder ähnlicher
Dinge. Aber kann es sein, dass Steinmeier/Schulz beide jetzt so eine Art Höhenruder für die SPD werden und damit Steinmeier?
Das ist voll, absolut. Ja, das ist vollkommen klar, dass die Wahl von Steinmeier natürlich den Lauf von Schulz und der SPD, den Hype, den wir momentan haben, noch ein bisschen verlängern wird. Aber nicht so sehr lange.
Herr Seiselberg, Sie stimmen dem auch zu?
Absolut. Sigmar Gabriel hat sich da ein bisschen den Oscar in politischer Strategie und Taktik verdient, was er dort in den vergangenen Wochen in der SPD hinbekommen hat. Zum einen entgegen aller Erwartungen, entgegen aller Vorhersagen, übrigens auch gegen die persönlichen Erwartungen von Frank-Walter Steinmeier selbst, hat er es geschafft, ihn zum Bundespräsidenten zu machen. Und dann die Variante in letzter Sekunde auch gegen alle Erwartungen, Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten zu machen, mit dem Erfolg, den wir jetzt alle in den Umfragen verfolgen können. Also wenn es dort eine Präjudizierung gibt, ich gebe da Niedermeyer absolut recht, ist das nicht in Richtung irgendeiner Koalition, sondern ist das etwas in Richtung eines Anwachsens der SPD, eines Erfolgs der SPD, den man so vor 4-6 Wochen überhaupt nicht für möglich gehalten hätte.
Jan-Peter Peters aus Hamburg. Guten Abend, Herr Peters.
Einen wunderschönen Abend.
Sie rufen aus dem Auto an.
Richtig, hört man leider, ja.
Mhm.
Selbst und ständig immer unterwegs. Und ich finde das Motto Mut sehr, sehr gut. In einer Welt, die sich täglich ändert, in der man eigentlich mal hinterfragen muss, in wie vielen Bereichen man als normaler Bürger eigentlich noch richtig rechtssicher ist, wäre eigentlich mal eine andere Frage. Wir haben A, keine richtige Fehlerkultur, das ist eine Sache, und die Verunsicherung der Bevölkerung meiner Meinung nach ist auch sehr, sehr hoch, darum auch die Tendenz zu komischen Quotenparteien, ganz klar. Und da muss man einfach mal politisch mal hinterfragen, wie fühlen sich eigentlich Leute in dem, was sie tun, beruflich, fühlen sie sich da rechtssicher und privat.
Was meinen Sie mit rechtssicher, Herr Peters? Was meinen Sie mit rechtssicher?
Also rechtssicher ist für mich, in dem, was ich tue, kann ich dafür angeklagt oder verklagt werden.
Der andere Begriff, der mich neugierig gemacht hat, war, wir hätten keine Fehlerkultur. Was meinen Sie damit?
Wir leben in einer sehr strukturierten und sehr stark wandelnden Welt und ich bin im Baubereich tätig und die Veränderungen, die da aktuell los sind, kann man sich aktuell gar nicht so vorstellen. Und das, was man aktuell, wenn man was sagt, dann weiß man gar nicht, ob das überhaupt noch richtig ist. Weil die Normen und Gesetze sich alle 3 Jahre verändern.
Gut, nun machen wir die Brücke zurück zum Bundespräsidenten. Wie kann der Ihnen als Wähler, Bürger dieses Landes behilflich sein?
Eigentlich das, was viele Politiker schon seit 20 Jahren oder noch länger sagen, wir wollen Bürokratieabbau, endlich da mal vorangehen. Aber das wird nicht zutreffen, weil durch die EU, durch CETA, durch die ganzen großen Abkommen wird es keinen Bürokratieabbau mehr geben.
Aber das ist wahrscheinlich, und das frage ich mal den Politologen in der Runde, was Herr Peters sich hier wünscht, Bürokratieabbau, das ist ja, wenn man so will, aktive Politik. Ist das eigentlich das, was man als Bürger, sprich Herr Peters, von einem Bundespräsidenten erwarten kann?
Naja, höchstens, wenn man jetzt in einem sehr allgemeinen Sinne versteht, denn der Bundespräsident soll von seiner Rolle her sich eben nicht einmischen in die Tagespolitik, in den Gesetzgebungsprozess. Er soll auch keine Gesetze kritisieren, er soll sie ausfertigen, das ist richtig, dann auch prüfen dabei, aber er soll sich nicht verhalten, indem er sagt, das Gesetz ist Unsinn oder ich würde da etwas anders machen und solche Geschichten. Mhm. Das soll er nicht. Aber er kann natürlich das Thema der Verbürokratisierung der Gesellschaft und der Frage, ob denn alles tatsächlich bis ins Kleinste geregelt werden sollte vom Staat. So etwas kann er natürlich durchaus thematisieren.
Machen wir es mal ein bisschen größer, Frau Jungblut. Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, da wird Frank-Walter Steinmeier wird in Zeiten auch Bundespräsident und Sie haben das als schwierige Zeiten betitelt. Was meinten Sie mit schwierige Zeiten?
Ja, einiges, was gerade auch in dem Wortbeitrag schon angesprochen wurde, die wachsende Verunsicherung, kann ich im Alter von dem, was ich jetzt eigentlich verdiene beziehungsweise an Ansprüchen erwerbe, überhaupt noch leben? Wie kann das eigentlich sein? Die ungerechte Vermögensverteilung ist immer noch angestiegen in den letzten Jahren. Deutschland steht wirtschaftlich gut da, aber viele Menschen haben individuell das Gefühl, dass es ihnen schlechter geht, dass die sozialen Umstände sich verändern. 7,5 Millionen Menschen verdienen weniger als 10 Euro pro Stunde. 18% arbeiten im Niedriglohnsektor. Da kommen eine Fülle von Dingen zusammen. Mhm. Dann sicherlich auch durch aktuelle politische Ereignisse der drohende Zerfall der EU, der häufig zumindest gepredigt wird. Dann auch die Frage, wie wirkt sich eigentlich Trump aus dauerhaft, gerade auf unsere exportorientierte Wirtschaft. Da kommt so viel zusammen an Unsicherheit, an Komplexität, auch so viel an verschiedentlichen Botschaften, dass ich glaube, dass relativ schwierig wird, da den Überblick zu behalten.
So, dann nehmen wir
insofern
den Bundespräsidenten.
Ja. Kann ich das nachvollziehen?
Nehmen wir mal den Bundespräsidenten. Ja. Aus Ihrer Sicht, was soll der jetzt tun? Er hat ja selber als Außenminister gesagt, die Welt scheint aus den Fugen.
Genau.
Soll er nun dem Volk Beruhigendes zuflüstern oder soll er die Sachen bei Namen nennen und eventuell noch für mehr Unruhe sorgen?
Was heißt für noch mehr Unruhe?
Also, Verunsicherung.
Es ist ja nicht so, dass Menschen mit Wahrheiten nicht umgehen können, obwohl ich so manches Mal das Gefühl habe, dass das in Teilen der Politik so aufgefasst wird. Er hat selber diesen wirklich sehr prägenden Satz gesagt, wir leben nicht auf einer Insel der Seligen, wir sind Teil einer Welt und eher Risiken. Und Risiken gibt es auch bei uns. Das heißt, das Gespür ist ja da. Ich glaube, dass es sehr wohl darauf ankommt, wie er in den nächsten Jahren agieren wird und was er an Lebenswelten von Menschen mitnimmt. Denn sein politisches Geschäft in den letzten Jahren bestand natürlich vor allem daraus, mit Staatsoberhäuptern zusammenzukommen, beziehungsweise auf diplomatischer Ebene mit vielen Menschen zu tun zu haben. Das heißt, sagen wir mal, Politik auf der administrativen Ebene. Mhm. Aber ich kann natürlich viel erzählen, was ist und was los ist. Ich kann es aber nur dann mit Inhalt füllen, wenn ich mir verschiedene Lebensgeschichten angehört habe. Und ich glaube, darin besteht auch die Herausforderung. Das ist das, was ich vorhin meinte. Gibt es eine außenpolitische Ausprägung oder vielleicht auch eine innenpolitische? Und das, was mit Diskurs mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen schon angesprochen war. Ich muss erstmal die Lage insgesamt durchdringen und eine Analyse machen, um dann zu erzählen, was die entscheidenden Botschaften für diese Gesellschaften sein können. Und deswegen ist der Mut natürlich nur ein Anfang.
Gut, zwei Hörer wollen damit gar nichts zu tun haben, was Sie eben gesagt haben, Frau Jungblut. Da ist Harald Giese, der schreibt uns, ein Bundespräsident als in Anführungsstrichen Mutmacher, Motivationscoach oder einfach Redner, was beweist besser, dass das Amt überflüssig ist. Und Werner Breyer schreibt uns, einen Grüß, August, sollten wir uns also sowohl aus inhaltlichen als auch aus finanziellen Gründen nicht länger leisten. All das, was er tut, kann doch auch der Bundestagspräsident oder die Bundeskanzlerin miterledigen. Herr Niedermayer, haben die im gewissen Sinne doch recht? Könnte man auf einen Bundespräsidenten auch verzichten?
Also meiner Ansicht nach könnte man das nicht, denn der Bundespräsident ist eben nicht eine der sonstigen politischen Institutionen, die parteipolitisch geprägt sind, sondern er soll tatsächlich in seinem Amt und in seiner Person die Einheit des Staates verkörpern und eben nicht den Zerfall des Staates in unterschiedliche parteipolitische Richtungen. Mhm. Und in dieser Rolle ist er meiner Ansicht nach durchaus unverzichtbar und kann eben nicht substituiert werden sozusagen durch die Bundeskanzlerin.
Heidelinde Topf aus Bremen. Guten Abend, Frau Topf.
Ja, guten Abend. Sie haben schon sehr viel angesprochen zu dem Thema Mut. Ich denke, dass Herr Steinmeier auch wirklich Mut haben muss, unbequeme Dinge anzusprechen. Was ist der Kitt dieser Gesellschaft? Die Dame, die da eben einen ganz langen Monolog gemacht hat, ich weiß nicht, wie die Dame heißt bei Ihnen da im Studio, die hat die Dinge sehr gut benannt beim Namen. Mhm. Und ich würde mir wirklich wünschen, Herr Steinmeier hat ja enorme außenpolitische Erfahrung gesammelt. Wir haben dann nun einige Staatspräsidenten, mit denen er zu tun hatte, also die bestimmt alles andere als leicht sind oder Chorknaben. Ich gucke da in die Türkei oder ich gucke Richtung Osten. Sie wissen, was ich meine. Und dann wollte ich gerne sagen, also sozialer Kitt im Inneren ist wichtig. Und Mut, Dinge auszusprechen, auch ruhig unbequeme Dinge auszusprechen. Ich denke, das kommt in unserer Gesellschaft besser an, wie dieses Glattbügeln.
Mhm. Frau Topf.
Also diese politischen Gespräche, wo die Leute nichts entnehmen können, was ist jetzt Fakt. Und dann wollte ich noch mit einer Frage am Ende stellen.
Ja.
In Österreich wird der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt.
Mhm.
Könnte man das hier in Deutschland auch mal anstreben?
Hätten Sie das denn gern, Frau Topf?
Ich hätte das wohl gern. Ich bin gebürtige Österreicherin und 47 Jahre in Deutschland.
Mhm.
Und
aber Sie haben, erlebt, wohin das führt in Österreich. Sie haben erlebt, wohin das führt in Österreich, ne?
Warum?
Naja, Sie haben ja lange gebraucht, bis Sie ihn dann gewählt haben.
Aber vorher, die Bundespräsidenten, die waren ja auch alle vom Volk gewählt.
Gut.
Und das ist jetzt in der letzten Zeit so gewesen.
Lassen wir die Österreicher sein. Gibt es ein Argument, Herr Niedermeyer, für Frau Topf, warum es gut ist, dass unser Bundespräsident halt nicht vom Volk direkt gewählt wird?
Ja, das gibt's schon. Also wir haben auf der Bundesebene eine repräsentative Demokratie und keine direkte Demokratie. Und die Volkswahl des Bundespräsidenten würde sozusagen zwei unterschiedliche Legitimationsstränge aufmachen. Einmal das vom Volk gewählte Parlament und dann eben dem gegenüberstehend der vom Volk gewählte Präsident. Und dann lassen Sie uns doch mal kurz überlegen, was dann passiert, wenn der Präsident nicht der Meinung des Parlaments ist. Welche der beiden Legitimationen ist denn dann die maßgebende? Und jeder würde doch dann sagen, wenn man den Präsidenten direkt wählt vom Volk, dann kann der auch nicht so wenige Kompetenzen haben in der aktuellen Politik, wie er jetzt momentan hat, dann müsste man seine Kompetenzen ausweiten und das würde dann eben sofort Probleme geben in der Statik sozusagen unseres politischen Systems.
Zum Schluss stelle ich Sie auf eine gewisse Probe. Sie dürfen sich in eine Rolle versetzen, Gwendolyn Jungblut. Sie sind in einer Agentur tätig, wo es um Führungsstrategie und Wahlen geht. Insofern sind Sie die kompetenteste Frau heute Abend. Und die Frage an Sie lautet folgendermaßen. Sie sind die Beraterin von Herrn Steinmeier. Was würden Sie ihm sagen, das musst du noch üben?
Die Kraft der Redekunst noch effektiver zu nutzen.
Professor Oskar Niedermeyer, was würden Sie ihm sagen? Sie dürfen als Politologe mal mit ihm frühstücken. Und was würden Sie ihm sagen? Mensch, Frank, Walter, da musst du noch was tun?
Er muss tatsächlich deutlicher machen und konkreter machen, für wen er Brücken bauen will, wem er Mut machen will. Und er sollte sich da auf sich selbst verlassen und nicht auf die sehr widersprüchlichen Anforderungen, die jetzt schon an ihn kommen.
Meinen Sie, er ist da bestechlich von den Anforderungen um ihn herum?
Nein, das glaube ich nicht. Er muss seinen eigenen Weg finden, denke ich. Und ich bin da auch ziemlich sicher, dass er das tun wird.
Jörg Seiselberg, Sie sind der Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Sie als Journalist sind auch eingeladen zum Frühstück und dürfen auf die Frage, was würden Sie mir denn als Journalist empfehlen? Was soll ich denn jetzt anders machen als Außenminister?
Also auf keinen Fall sollte er versuchen, jetzt seine Redekunst zu schulen und irgendwie Joachim Gauck nachzueifern. Das wäre tödlich, das ist nicht seine Stärke. Joachim Gauck war unique in dieser Beziehung. Ich denke, er muss seine Stärken woanders suchen, im direkten Kontakt mit den Menschen, auch mit Sicherheit mit einem Gespür für die richtigen Themen. Ich denke, mit der Themensetzung Mut haben, nicht in Echokammern kommunizieren, hat er schon gute Themen gesetzt. Ich denke, an diesen Strängen weiterzuarbeiten, das wäre klug und kann am Ende zu einer gewinnbringenden Präsidentschaft führen.
Vielen Dank, Frau Jungblut. Vielen Dank, Herr Niedermeyer. Vielen Dank, Herr Sesselberg. Schön, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben für diese muntere Runde rund um den Bundespräsidenten. Und vielen Dank all denen, die uns geschrieben haben und uns angerufen haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen fragen wir, verrohen die Sitten? Die Aggressionen gegenüber Polizei und Rettungskräfte, diese Aggressionen nehmen zu. Da stellt sich die Frage, verrohen die Sitten? Sie können uns sofort schreiben, ndr.de/redezeit, wenn Sie dem sich anschließen, verrohen die Sitten? Oder Sie rufen uns morgen an ab 20.30 Uhr und dann reden wir ab 21.05 Uhr über dieses Thema, nämlich die Aggressionen gegen Polizei und Rettungskräfte nehmen zu und wir fragen, verrohen die Sitten? Das in der Redezeit morgen um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann und wie immer Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.